SWR 2 lesenswert. Magazin.
Mit Carsten Otter am Mikrofon, mit neuer deutschsprachiger Lyrik und mit Musik des singenden Schriftstellers bzw. schreibenden Musikers Sven Regener.
Grausam ist der Haifisch und grausam warst auch du. Am Ende des Regenbogens legt der Regen noch einen Zahn zu und überflutet im Überschwang gleich hinter dem S-Bahn-Übergang den Weg mit leeren Flaschen, Steinen und Schlamm. Und ich geh noch einmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang.
Schafe, Monster und Mäuse heißt das neue Album der Berliner Gruppe Element of Crime. Und Sven Regener, der musikalische und lyrische Kopf der Band, singt mal wieder auf seine so charakteristische Weise von Dunkelheit und Kälte in der großen Stadt. Weltuntergangs-Lyrics, die ganz gut passen zur Jahreszeit und zu unserer Lyrikausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin, in dem wir heute 5 Gedichtbände vorstellen, nämlich die gesammelte Lyrik des Schweizer Schriftstellers Franz Hohler unter dem Titel Sommergelächter, den Gedicht Band Körperalphabet von Christine Langer, Nora Bossons welthaltige Poesie, die den Titel Kreuzzug mit Hund trägt, Mirko Bonnets Gedichte Wimpern und Asche und das Langgedicht Antiphonia von Jörg Schieke. Und zwischen all der Lyrik lauschen wir, wie gesagt, Element of Crime und schlendern mit Sven Regener durchs graue Berlin.
Treulos ist die Sonne und treulos warst auch du. Beim Kauf eines neuen Lebens gibt's eine Gratis-Zigarre dazu. Die rauch ich auf dem Heimweg weg, da stört das keinen unheimlich. Steck ich dein Bild in einer Tonne, damit in Brand. Und dann geh ich nochmal den Kurfürstendamm entlang. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang. Schön war das Leben, schlecht war die Welt, gut war die Liebe, böse das Geld, bis sich der Hund und lieb war das Pferd. Doch heute ist es genau umgekehrt auf dem Kurfürstendamm. Am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang.
75 ist der Schweizer Schriftsteller Franz Hohler in diesem Jahr geworden. Und wenn man schon mal einen Blick auf sein Gesamtwerk wirft, kann man sagen, seine literarische Produktion ist erstaunlich. Die lange Publikationsliste umfasst Romane und Erzählungen, Gedichtbände und Kindergeschichten. Außerdem ist er als Kabarettist aufgetreten. Er hat mit Hans-Dieter Hüsch gearbeitet und mit Emil Steinberger. Mit vielen Preisen wurde er geehrt. Erst im Frühjahr ist sein Roman Das Päckchen erschienen und nun schenkt ihm sein Hausverlag Luchterhand einen Band mit seinen gesammelten Gedichten, der noch Unveröffentlichtes und verstreut Publiziertes enthält. Nora Gomringer, die dem Buch ein Nachwort gestiftet hat, bekennt, Zitat, »Freunde legten mir Franz Hohler ans Herz, als ich mal mitten im Leben mit dem Leben haderte. So wurde er mir letztlich auch Fleisch und Blut, als ich ihn 20-jährig zum ersten Mal traf und seither immer wieder sogar die Bühne mit ihm teilen durfte.« Ja, Franz Hohler ist ein Mutmacher und ein Ermunterer zum Leben, Lieben und Kämpfen. Nicht zuletzt in seinen Gedichten. Sommergelächter heißt der Band mit seinen gesammelten Gedichten, den Ulrich Rüdenauer gelesen hat.
Franz Hohler ist auch in seiner Lyrik ein Erzähler, nur dass er seine Geschichten und Beobachtungen im Zeilenbruch darbietet. Die Gedichte spielen nicht auf einer geräumigen Bühne oder Tanzfläche, sondern quasi auf einem Bierdeckel, auf ganz beschränktem Raum. Franz Hohler ist aber nicht nur als Lyriker ein Erzähler. Er ist außerdem Kabarettist, denn nicht selten beschließen seine Gedichte eine Pointe oder es gibt ein politisches Ärgernis, das ihn zur poetischen Form reizt, zuweilen zum Reim verführt. In der Lyrik kommen bei Hohler also alle Begabungen zusammen. Die des Romanciers, Kurzgeschichtenschreibers, des Kinderbuchautors und musizierenden Kabarettisten. Sie fließen ein in die Poesie. Das heißt freilich auch, dass die Gedichte dieses Allrounders vielleicht eher etwas gröberer Natur sind in ihrer Gestalt und manchmal auch dem Inhalt nach, was aber nicht bedeutet, dass Hohler das Feinsinnige ganz fremd wäre. Sommergelächter lautet der charmante, den Ton vorgebende Titel eines Bandes, der alle Gedichte des vielseitigen Vielschreibers versammelt. Texte aus mehr als 4 Jahrzehnten, die in seinen 3 bislang erschienenen Lyrikpublikationen enthalten waren oder verstreut an allen möglichen Orten veröffentlicht worden sind. Es handelt sich um Texte, die durchaus wirken wollen. Sie schrecken die Leserinnen und Leser nicht ab, im Gegenteil, diese Gedichte möchten verstanden und nachgesprochen werden, auf dass sie etwas im Menschen und in der Welt ändern.
Darum empfehle ich vorsichtshalber, lasst euch das Recht auf den eigenen Eindruck nicht nehmen. Öffnet die Augen, die Ohren, das Hirn und das Herz, und das, was euch dann begegnet, ist eure Zeit. Es kann sein, dass gerade nach diesem Eindruck gefragt wird, später einmal oder morgen bereits, denn wo immer es Täter gibt und Opfer, werden auch Zeugen gesucht.
So heißt es in einem mit Mitte 1988 betitelten Gedicht, einem gesellschaftskritischen Rundumschlag, in dem Themen wie AIDS und Waldsterben, Atomkraft und Kriege einen Abgesang auf das Jahrzehnt munitionieren. Wer als Dichter nicht im Elfenbeinturm sitzt, dem rückt die Gegenwart zuweilen ziemlich auf die Pelle. Manchmal geht sie sogar unter die Haut. So steht das Aufklärerische und Mahnende bei Hohler gleichberechtigt neben der Introspektion oder das eine geht über in das andere. Gelegenheit macht Gedichte. Politische Texte finden sich also immer wieder bei Franz Hohler. Mal sind sie lang, fast wie ein Leitartikel. Etwa, wenn er uns die Schweiz und deren Widersprüche auf mehreren Seiten erklärt. Aber er kann es auch anders, aphoristisch geradezu. Dann schrumpft die Schweiz auf wenige Zeilen zusammen und wird doch kenntlich.
Einheimische Fauna, ein Bär in der Schweiz? Da gibt es doch Tiere, die sind uns vertrauter, etwa die Haie.
Es gibt aber nicht nur das Haifischbecken, sondern auch, wenn man so will, den idyllischen Teich hinterm Haus oder klare Wasser. Hohler schaut sich gerne in der nächsten Umgebung um, ihm fallen Kleinigkeiten auf und sie provozieren ihn zu poetischen Miniaturen. Frauen, die forschen Schrittes spazieren gehen, das Netz der 4-Fleck-Kreuzspinne oder 3 Schwäne, die an einem Herbstmorgen über den See fliegen. Das sind intime Momente und Motive, die er hier verwebt. Intim, aber nicht klein, sind die Liebesgedichte an seine Frau, an die Sehnsucht überhaupt, auch die oft eingebunden in eine alltägliche Szene. So ist das Dichter-Ich einmal in schöner Runde mit Freunden und überlegt, ob es den letzten oder vorletzten Zug nach Hause nehmen soll. Der letzte würde bedeuten, noch zusammen zu sein mit den Bekannten. Der vorletzte hieße, vom Bahnhof abgeholt zu werden und mit der Geliebten etwas zu trinken vor dem Zubettgehen.
Ohne zu zweifeln drück ich hastig die Hand dem Sänger, der Frau und den alten Bekannten und renne so schnell ich kann.
Liebeserklärungen versteht Hohler zu machen, nicht nur der Frau, sondern auch der Sprache, besser den Sprachen. Aus etlichen, dem Französischen, Italienischen, Englischen, Lateinischen oder Hochdeutschen, übersetzt er lyrische Werke ins Schweizerdeutsche. Die Mundart entzaubert die Originale nicht, verniedlicht sie auch kaum, weder Shakespeare noch Horaz noch Ungaretti. Aber sie scheint sie näher zu holen. Sie bekommen einen anderen Charakter. Roher sind sie plötzlich und weniger erhaben. Es scheint in ihnen noch einmal etwas Ungehörtes auf. Goethes berühmtes Wanderers Nachtlied, Sie wissen schon, über allen Gipfeln ist Ruhe, in allen Wipfeln spürest du kaum einen Hauch, klingt dann so.
Obe, über allen Flöhne wird still, aus allen Krache kösch nimm viel, der Tag ist vorbei, das Auto weit weg und dann nüt mehr. Wart noch li, es geht nimm lang, schlafst du au i.
Die Vergänglichkeit, die hier mitschwingt, das Vergehen der Zeit, das bildet ein weiteres Grundthema in Hohlers Lyrik. Ums Alter etwa geht es von Anfang an, beim jungen Hohler bereits. Nicht umsonst hieß der erste Gedichtband 40 vorbei. Der vorerst letzte trug den Titel Alt, allerdings mit Fragezeichen, weil man das Älterwerden selber gar nicht begreifen kann und sich erst von außen anblicken muss, um zu sehen, was die anderen möglicherweise in einem längst erkennen. Jemanden, der ein bisschen zittrig wird, wenn er den Suppenlöffel hält. Zum Älterwerden gehört auch, und da hört die Koketterie auf, dass der schwarze Anzug gar nicht mehr nach hinten rückt im Kleiderschrank. Zu viele Weggefährten, Altersgenossen, Freunde müssen verabschiedet werden. So zieht sich gerade durch die späteren Gedichte Franz Hohlers fast schon leitmotivisch die Textsorte des Nachrufgedichts, getragen von einer schmerzhaften Wehmut und heiteren Gelassenheit angesichts des Unausweichlichen.
Nachruf auf Niklaus Meyenberg, gestorben 24.09.1993. Lieber böser Niklaus, nun sprechen und schreiben sie alle von dir im Imperfekt. Er war, er wurde, er schrieb, er lebte, er ging. So schnell passt sich Sprache der Wirklichkeit an. Und die Wirklichkeit sagt, seit Freitag 16 Uhr immer wieder dasselbe, Selbstmord. Und ich sitze da und kann es noch immer nicht glauben, obwohl du selbst mir davon gesprochen hast, im Sommer, als dich die Liebe verließ und dein harter Schädel nach deinem Unfall langsam wieder zu schaffen begann und dein weiches Herz erbleichte vor Leere.
Es folgen auf diesen Nachruf noch einige weitere. Hans Arp und Urs Widmer sind zwei der Geistesverwandten, denen Hohler nachsingt. Die zwangsläufige Frage, was gegen den Schmerz zu tun sei, eine Kinderfrage vielleicht, beantwortet er folgendermaßen.
Frage und Antwort. Was kann man gegen die Trauer tun? Eigentlich nichts, außer trauern.
Man sieht, die Lakonie ist Hohler nicht fremd, Pathos ebenso wenig. Und nicht selten hat die Idee, das Anliegen, die Botschaft deutlichen Vorrang vor der sprachlichen Gestaltung. Ja, es sind Gelegenheitsgedichte. Es sind hingeworfene Gedanken, Einwürfe und Widerworte, Alltagstexte, Gebrauchstexte. In den Olymp der Lyrik dürfte Franz Hohler mit diesen Gedichten nicht gelangen und Bertolt Brecht ist der weitaus bessere politische Dichter. Aber Hohler findet ein ehrenvolles Plätzchen neben Erich Kästner, Kurt Marti oder auch Robert Gernhardt. Seine sensible Nachwortschreiberin Nora Gomringer verortet ihn in der Nachbarschaft von Charles Simic, Joyce Carol Oates und Mark Strand. Gomringer formuliert es treffend so. Hohler gelinge immer das Sprechen im Einfachen. Und das Einfache ist, bekanntlich, das Schwerste.
Ulrich Rüdenauer über den Gedichtband Sommergelächter von Franz Hohler, herausgekommen im Luchterhand Verlag.
Schafe, Monster und Mäuse bevölkern fröhlich die Welt hinter geschlossenen Lidern. Und du fehlst mir sehr, von dir träum ich nicht mehr. In U-Bahn-Zügen, die nirgends halten und trotzdem nicht fahren, sitzen wir Nacht für Nacht allein und schaukeln hin und her. Von dir träum ich nicht mehr. Und nirgendwo wird ein Wunsch erfüllt. Und überall stehen die Uhren still. Schafe, Monster und Mäuse helfen mir über einen Berg aus guten Gründen und Wut. Und du fehlst mir sehr, von dir träum ich nicht mehr.
Über die Lyrik von Christine Langer hat die große Dichterin Friederike Mayröcker mal ein höchstes Lob ausgesprochen. Diese Gedichte, so ihr Urteil, Zitat, sind einfach sehr schön. Langer wurde 1966 in Ulm geboren. Sie arbeitet als Journalistin und ist Chefredakteurin der Zeitschrift Konzepte. Für ihre Lyrikbände erhielt sie mehrere Auszeichnungen, unter anderem den Förderpreis für Literatur der Stadt Ulm und das Jahresstipendium des Landes Baden-Württemberg 2009. Jetzt ist bei Klöpfer und Meyer ihr neuer Gedichtband erschienen. Körperalphabet heißt er und Margret Irrgang hat ihn gelesen.
Christine Langer ist eine Dichterin. Das ist ein altmodischer Begriff. Dichter nennen sich schon lange Lyriker. Eine kleine, aber folgenreiche Umbenennung, die Hilde Domin einst und durchaus positiv so kommentierte: Ein Lyriker ist so verlässlich wie ein Elektriker, ein Mechaniker und andere Iker. Bei einer Dichterin dagegen verlassen wir uns besser auf gar nichts. Sie sieht Vertrautes auf andere Weise, stellt das Gewohnte auf den Kopf, schüttelt es durch, öffnet es zu luftiger Weite. Solch eine Dichterin ist Christine Langer. Der Leser wird also mit einem ungewohnten Blick auf Vertrautes konfrontiert, und das erste Gedicht des neuen Bandes trägt dann auch den Titel »Vom Sehen«.
Vom Sehen, die verlangsamten Bewegungen der dünnen Zweige, als würden sie stillstehen in deinen Augen. Wir lesen Spuren auf. Den Weg des Winds zum Beispiel, Wissen um das innere Sichtfeld, das vorantreibt und dennoch verweilen lässt. Die Zeit des Schnees vergeht schneller als der Blick zwischen die Zweige, der wieder und wieder dürrem Laub entgegengeht, wehendem Haar und dem Gefühl für Nähe.
Der Blick von Christine Langer fügt bislang als getrennt Erfahrenes zusammen. Die Welt ist nicht mehr nur dort draußen. Die Haut des Körpers ist nicht mehr die Grenze zwischen einem Innen und einem Außen. Dies sind Naturgedichte ganz eigener Art. Christine Langer zeigt, dass Natur und Eros zusammengehören, und so erzählen diese Bilder gleichzeitig von Entgrenzung und Verschmelzung. In einem Frühlingsgedicht spricht sie vom ausgelagerten Herzen, ein Bild, das programmatisch für ihre gesamte Arbeit steht.
Er ist's. Die Knospen in Winkeln des ausgelagerten Herzens verlassen ihre Unterkunft im beschleunigten Tag, bald springen heute, öffnen sich die Wimpern am Zweig, schwebende Zeitfenster im waldflächigen Licht.
In diesen Gedichten wächst die Farbe einer Rose ins Herz, eine Mohnblüte wird durch den Körper getragen. Das Laternenlicht im Bachlauf wird zur fliehenden Geliebten, der Wald hat krauses Haar und der See zeigt ungeküsste Flächen. Manchmal verdichtet sich ein Moment zu einer vorübergehenden Stille. Der Gewitterhimmel ist dann von heilig-nüchterner Ruhe. Zumeist aber ist alles unablässig in Bewegung. Selten ist die Bewegung so heftig wie ein Sprung, eher wiegen sich die Dinge wie unter einem leichten Wind. Und alles ist Sprache. Die Bäume, die Vögel, die geheimen Orte des Körpers besprechen sich miteinander und die Dichterin hört ihnen zu.
Wehende Zeilen. Während ich über Sporenlaub deines Körpers streiche, nimmst du meine Hand und legst sie zwischen die Wipfel stiller Verse. Schon zittert die Sonne im Haar und legt eine Spur in kommende Tage. Bis in verborgene Winkel bespielt der Wind hüglige Silben und tauscht die Farben unserer Kleider. Bald säumen wehende Zeilen den Weg und das Laub singt endlos unter deinem Kamm.
In dem Band Körperalphabet geht Christine Langer mit allen Sinnen durch die Jahreszeiten. Schnee fällt, Löwenzahn erblüht, Kirschen werden gegessen. Manchmal werden die Bilder allerdings zu üppig aneinandergereiht, dabei verlieren sie ihre Genauigkeit, wirken beliebig und die Gedichte werden zu einer Art Sirenengesang, dem der Leser sich überlassen kann oder auch nicht. Da heißt es dann: Den Kopf schwerelos im Nacken, wildert im Garten die aufgeknöpfte Nacht. Oder: Flüsternd zählst du das langsame Durchdringen blauer Blicke. Die besten Gedichte des Bandes sind dann auch nur 3 oder 4 Zeilen lang. In ihnen kann Christine Langer einen Moment der Düsternis oder Irritation aufs Äußerste verdichten, zu ruhigen und kraftvollen Bildern, die lange nachwirken.
Verlangen nach Beständigkeit. Schnee über Schnee überschreibt sich, dehnt sich aus, du vergisst deinen Namen, stellst dich schlafend, doch hellwach siehst du dein Grab unterm Schnee.
Die Gedichte von Christine Langer führen nicht an sichere Orte. Sie verlangen vom Leser, den Wunsch nach Gewissheiten und Logik abzulegen und sich stattdessen einem Schwebezustand zu überlassen, in dem alles möglich werden kann. Viele dieser Gedichte öffnen Räume. Sie bewegen sich entlang der Sehnsucht und die zieht es ja immer nach oben, hinein in die Luft, ins Licht.
The Rose. Mit dem Schwung jedes Blattes ringst du um das Gesicht der Rose. Ihre Farbe, in dein Herz gewachsen, hält dir übergroße Schatten vom Leib. Über sich hinausragende Köpfe lassen nichts zurück bis auf das hölzerne Rückgrat für den Übergang in Luft.
Margret Irrgang über den Gedichtband Körperalphabet von Christine Langer, erschienen im Klöpfer und Meyer Verlag.
Schafe, Monster und Mäuse tanzen zu einer Musik aus leeren Flaschen und Wind. Und du fehlst mir sehr, von dir träum ich nicht mehr. An langsam stürzenden Häusern ziehen wir staunend vorbei. Und es fließt Wein durch die Straßen, dunkelrot und schwer. Von dir träum ich nicht mehr. Und nirgendwo wird ein Wunsch erfüllt und überall stehen die Uhren still. Schafe, Monster und Mäuse nehmen mich bei sich auf. Da bin ich fröhlich begraben und du fehlst mir sehr. Von dir träum ich nicht mehr. Da bin ich fröhlich begraben und du fehlst mir sehr. Von dir träum ich nicht mehr. Da bin ich fröhlich begraben und du fehlst mir sehr, von dir träum ich nicht mehr.
Die 1982 in Bremen geborene Schriftstellerin Nora Bosson schreibt sowohl Prosa als auch Lyrik. Zahlreiche Stipendien und Auszeichnungen hat sie für ihre Arbeiten erhalten, etwa den Peter-Huchel-Preis und den Roswitha-Preis. Zuletzt hat sie eine längere Reportage über das Rotlichtmilieu veröffentlicht und nun ist wieder ein Gedichtband erschienen. Ihr erster im renommierten Surkamp Verlag. Kreuzzug mit Hund heißt der Band, über den ich nun mit der Autorin sprechen möchte. Guten Tag, Frau Bosson.
Guten Tag.
Das Buch enthält 9 Gedichtzyklen, die eine mal thematische, mal geografische, dann wieder sprachliche Struktur vorgeben. Es beginnt mit einem Zyklus, der mit kurzes Asyl überschrieben ist. Und wenn es ein politisches Reizwort in den vergangenen Jahren gegeben hat, dann eben jenes, das vom Schutz handelt, der Menschen zuteil wird, die auf der Flucht sind vor Krieg, Hunger und Repression. Ach, Europa heißt das erste Gedicht in diesem ersten Zyklus, Frau Bosson. Ich würde mich freuen, wenn Sie Ach, Europa zunächst einmal vortragen würden.
Ach, Europa, auch nur dieses kleine, gerüttelte Wiesending, Königstochter mit einer panischen Angst vor Stieren, wer nimmt ihr das Übel nach all dem? Kriege hatte sie wie andere Leute Erkältungen. Eine Schürze voller Länder über die Ebene geschüttelt, Babel an jedem Grashalm errichtet, Verwaltungschaos drapiert in Brüsseler Spitze. Ein Panoptikum aus Irren und Ehrenbürgern, Bagatellen und bösen Geistern. Die Sumpfdotterblume wäre die sichere Wahl, doch irgendetwas liegt uns an ihr, Europa, dieser verschreckten Zwergen am Ende der Welt. Wir muntern sie auf und beteuern, dass es einmal gut ausgeht mit ihr.
Nora Bosson liest ihr Gedicht Ach Europa. Dass man über die EU einen guten Roman schreiben kann, hat Robert Menasse im vergangenen Jahr bewiesen. Jetzt also Brüsseler Bürokratie im Gedicht. Ein Zitat: Panoptikum aus Irren und Ehrenbürgern, Bagatellen und bösen Geistern, heißt es bei Ihnen. Das müssen Sie mir erklären.
Ja, erklären ist ja immer schwierig bei Gedichten.
Natürlich.
Eigentlich sollten sie ja für sich selbst sprechen. Gleich fange ich mit den bösen Geistern an, denn natürlich, wenn man sich Europa anschaut, ist es ein Landstrich, der sehr viele böse Geister in der Geschichte auf sich gezogen hat und hervorgebracht hat. Und die ganze Geschichte Europas, mit der man sich natürlich auseinandersetzen muss, wenn man eine Gegenwart und eine Zukunft für Europa denkt, ist ja mehr als düster. Nicht nur düster, das kann man natürlich auch sagen. Es gibt auch ganz wunderbare Momente. Aber dass man sich mit dieser Geschichte anfreundet, dass man sie irgendwie mit sich in Beziehung setzt, ich denke, darum geht es ein bisschen. Und dass man in diesem immer wiederkehrenden Scheitern nicht vielleicht komplett aufgibt und das Versagen hinstellt und stehen lässt, sondern dass es eigentlich vielleicht ein Aufruf ist, es irgendwie doch noch hinzukriegen.
Glauben Sie denn, dass es mit Europa, dieser, Zitat, verschreckten Zwergin am Ende der Welt einmal gut ausgeht?
Naja, wir muntern sie auf. Das ist ja nicht gesagt, dass es so ausgeht. Ich meine, es gibt immer die Optimisten. Und dann gibt es die Realisten, die glauben den Optimisten nicht so ganz. Ich bin mir momentan nicht so sicher. Ich glaube, dass wir in einem Jahrzehnt sind, in dem sich sehr viel verändert, sehr viel in eine Richtung verändert, die ich persönlich nicht unbedingt befürworte. Eine Rückkehr zu Nationalismen. Aber natürlich auch, das darf man auch nicht vergessen, wenn man von Europa mal wegsieht, leben wir auch in einem, nicht mehr Jahrzehnt, sondern in einem Jahrhundert, was so sehr westlich vielleicht gar nicht mehr geprägt sein wird. Und das meine ich mit der verschreckten Zwergin. Es ist diese Angststarre, die eintritt und die eben solche Nationalismen wieder auf den Plan ruft, die aber natürlich nicht anagieren kann gegen die wirklichen Veränderungen, die in der Welt vor sich gehen. Und der Schreck ist immer gut für einen Moment, aber wenn der Schreck anhält, dann wird es, glaube ich, zu einer Art Ohnmacht führen.
Und wie steht es nun mit dem kurzen Asyl? Welche Bilder, um es mal wieder zurück zu übersetzen auf die Ebene der Lyrik, welche Bilder finden Sie unter diesem Titel, beziehungsweise fast hätte ich gesagt, für diese Thematik?
Es gibt ein paar Ziegengedichte in diesem Gedichtband. Und nun ist es ja so, dass man nie zugeben darf, wenn irgendetwas autobiografisch ist. Und das ist es ja auch nie, weil man benutzt das, was man sieht, was man wahrnimmt und transformiert es in Sprache, in Texte, in Momente, in Situationen. Das heißt, es ist ja keine Autobiografie, die ich hier vorgelegt habe. Und dennoch gibt es tatsächlich eine befreundete Familie, die immer wieder extrem seltsame Situationen mit Ziegen haben. Und einmal wurde ihnen in ihr Sommerhaus eine Herde Ziegen geliefert und sie wussten nicht so recht, wo die denn eigentlich herkam. Nun kann man diese Situation von der konkreten Situation ablösen und sie eben in einen größeren Zusammenhang stellen. Und diese Frage nach diesem Asyl, keiner fühlt sich verantwortlich, alle lehnen es ab, das spricht dann natürlich für mehr als eine etwas absurde Situation an einem Samstagmorgen, wenn ein Lieferwagen klingelt und sagt, guten Tag, wir haben hier so eine Herde Ziegen für Sie. Und dann wird es natürlich literarisch interessant. In dem Moment, in dem man eine Situation sieht und findet, die für sich genommen ja eben skurril ist, absurd, aber die mehr erzählen kann, die über diese Konkretheit hinaus erzählen kann.
Frau Bosson, Sie haben zuletzt in Buchform eine Reportage über das Rotlichtmilieu geschrieben, das habe ich schon erwähnt. Nach welchen Kriterien entscheiden Sie denn, welches Thema, welcher Stoff in welcher Form bearbeitet wird? Wann wird was zu einem Gedicht und wann wird ein Roman draus oder doch ein Sachbuch?
Das entscheidet meistens das Thema selbst. Das Rotlichtbuch hätte ich mir schlecht als Roman oder als Langgedicht vorstellen können, obwohl eins der Stundenhotels auch tatsächlich in dem Gedichtband wieder auftaucht. Aber bei dem Rotlicht ging es mir einfach auch darum zu zeigen, dass es eben nicht nur Fiktion ist, dass es tatsächlich eine Realität ist in unserer Gesellschaft. Das ist ja das, was viele gar nicht so gerne wahrhaben und das dann sehr gerne in verklärte, fiktionale Bilder sich ansehen. Das heißt, da war die Reportageform eigentlich naheliegend. Bei den Gedichten geht es sehr stark um Motive, es geht sehr stark um Traditionen, um auch Bildmaterial. Das heißt, das sind viel kleinere Einheiten. Der Roman, an dem ich gerade sitze, handelt von den Vereinten Nationen. Das ist etwas, da könnte ich mir wiederum kein Gedicht zu vorstellen. Da muss man natürlich bestimmte Figuren einführen. Man muss ihnen bei ihrem Tagesgeschäft, aber auch bei allen Abwegen folgen, um diesen Kosmos wirklich aufzeigen zu können. Während wenn ich tatsächlich eine Reise mache, die ungefähr angelehnt ist an die Kreuzzüge und dann im gelobten Land ankomme, dann kann ich das natürlich ganz gut motivisch und mit bestimmten Anklängen an literarische Traditionen umsetzen. Und das schien mir für ein Gedichtband dann wiederum das Geeignete zu sein.
Dabei muss man sagen, Sachbearbeiter kommen in Ihrem aktuellen Gedichtband auch vor. Insofern könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass Sie über Mitarbeiter der Vereinten Nationen ein Poem verfassen. Besonders stimmungsvoll sind die Jahreswechselgedichte in Ihrem Band und vor allem die, die sich mit dem November befassen. Vielleicht können Sie uns mal Ihr Novembergedicht vortragen.
Im letzten Moment November. An einem Wagen strahlt der Blinker als letzter Lichtblick dieser leergeträumten Stadt. Die Straßen ausstaffiert mit nassem Laub. Sie wollen mir wohl noch beweisen, dass Schönheit nichts bewirkt, zu Hause nirgends ist. Erinnerungen tauchen hier in einer Pfütze ab. Die Ampel vor mir schaltet sich von Rot auf nichts, flammt kurz noch auf, erlischt, ein scheuer Bruch mit der Routine toter Dinge. Vielleicht genügt es doch, damit ich wieder glauben kann, dass nicht November auf November folgt, dass jemand in dem Haus dort wohnt, den Henkel einer Kanne kittet. Gelassen dreht er eine Zigarette, verzeichnet seine Arbeit in vermissten Listen, und was hier draußen liegt, ist nur ein Plan, nachdem wir uns dort drinnen richten, zwischen Stufen, Scherben, Rauch.
Sie hören SWR 2 Lesenswert Magazin und Nora Bossong hat gerade eben das Gedicht Im letzten Moment November aus ihrem Gedichtband Kreuzzug mit Hund vorgetragen. Vielleicht schauen wir mal in ihre Lyrikwerkstatt, wenn man das so sagen darf. Was sind denn die zentralen lyrischen Mittel, jetzt wird es ja fast wie im Proseminar, mit denen Sie hier arbeiten?
Mein Proseminar liegt ja auch schon sehr weit zurück. Ich kann eigentlich immer nur beschreiben, wie ich konkret arbeite. Also das heißt, wie ich vor allem überarbeite. Es beginnt mit einer konkreten Situation, die ich umforme, die ich in Rhythmen fasse und die ich breche durch zum Beispiel eben dieses retardierende Moment, vielleicht genügt es doch. Also das sind jetzt sozusagen meine Ansätze, wie ich in diesem konkreten Gedicht etwas in Sprache fasse, etwas in eine Struktur bringe. Und was aber, glaube ich, wirklich wichtig ist, ist die Fortentwicklung der Bilder. Also dass man von dieser wirklich leeren Straßensituation in dieses Haus kommt und eigentlich sich in dem Moment alles umdreht. Es ist ja nicht mehr das Haus etwas über das Außen erzählt, sondern das Außen ist eigentlich nur noch der Plan, um sich in dem Inneren orientieren zu können. Das heißt, es ist wie, als würde sich das Außen nach innen wölben und alles davor zerfällt eigentlich in eine reine Plansituation.
Hinzu kommt ein Rhythmus, der gar nicht streng ist, sondern luftig leicht erscheint. Tatsächlich bietet der Gedichtband eine ganze Varianz poetischer Ausdrucksformen, mit denen mal die Provinz, mal Städte im Süden, dann sogar gespenstersprachlich eingefangen werden. Zum Schluss landen wir im Iran. Was ist denn das für eine Welt, in die Sie in diesen Gedichten abtauchen?
Das ist natürlich zum einen eine Welt, die durch persische Lyriker geprägt ist, also Rumi, Hafiz, aber auch Farrukhzad oder so. Es ist eine Welt, die durch die Schönheit persischer oder islamischer Kunst geprägt ist. Und es ist aber auch eine, die immer die Gegenwart auch mit hineinbringt. Das ist ja ein Zitat vorweggesetzt, das aus den Reportagen von Foucault stammt. Wir warten auf den Mahdi, aber wir kämpfen jeden Tag für eine gute Regierung. Das heißt, diese Gespanntheit zwischen dem, was anscheinend die Ewigkeit hat und dem, was der alltägliche Kampf oder das alltägliche Aufbegehren in einer doch politisch schwierigen Situation stattfindet, das hat mich extrem interessiert. Und gleichzeitig aber eben Iran nicht als das zu zeichnen, was derzeit ja auch gerne von, sagen wir mal, US-amerikanischer Seite versucht wird als das absolut Böse, weil das, glaube ich, greift immer zu kurz, ganz egal, wo man es versucht. Und diese tatsächlich Zerrissenheit zwischen Tradition, zwischen Aufbegehren und zwischen den tatsächlichen politischen Situationen, das in Texte zu fassen, in der ganzen Ambivalenz, das hat mich extrem gereizt.
Vom Okzident zum Orient, das ist nur ein Bogen, den Sie spannen. Und hier in den Teheraner Gedichten ist auch das Poem zu finden, das dem Band den Titel gab, Kreuzzug mit Hund. Ist dieser Titel eine Provokation?
Das kann man sehen, wie man will. Ich meine, Kreuzzug an sich hat natürlich einen hochambivalenten Beigeschmack. Die Kreuzzüge waren sicherlich nicht das, auf das man aus heutiger Sicht als Christ oder Christin noch besonders stolz. Es ist ein Eroberungszug gewesen, der unter dem Deckmantel der christlichen Befreiung stattgefunden hat. Es war etwas, was auch aufgrund ganz banal innenpolitischer Verhältnisse stattgefunden hat. Also der Papst Urban hat einfach jeglichen Halt in Rom verloren, war in der Provinz. Und wenn man schon zu Hause nichts mehr zu sagen hat, dann guckt man halt, dass man dahin geht, wo das Christentum vielleicht noch wirklich so bedeutende Motive findet. Und das ist dann natürlich Golgatha, das ist das Grab Jesu und so weiter. Also das ist halt politisch gesehen natürlich sehr naheliegend gewesen, was da passiert ist. Es war aber ein hochgradig fragwürdiges Unterfangen. Und natürlich ist sozusagen, es wird ja wieder aufgebrochen mit Kreuzzug mit Hund. Dieser Hund, der in dem Gedicht vorkommt, ist ja eigentlich ein Malarderhund, ein Hund, der humpelt, der sich nicht wirklich gut bewegen kann, der sich nur versteckt zwischen den Autos. Das heißt, was ist das für ein Kreuzzug, der noch stattfindet? Und die Frage, die in dem Gedichtband ja auch immer wieder nachgegangen wird, ist, wie diese drei abrahamitischen Religionen eigentlich zusammengehen und das stete Kämpfen gegeneinander. Also gerade in den Israel-Gedichten, Jerusalem Gedichten kommt es immer wieder vor, dass ja eigentlich die Tradition ganz große Gemeinsamkeiten hat und dass die Politisierung des Ganzen und das Gegeneinander ausspielen des Ganzen vielleicht nicht so zwangsläufig ist, wie wir das manchmal auch gerne glauben wollen. Das heißt, die Frage nach eigentlich einem verwundbareren Kreuzzug, nach dem, der genau nicht das ist, was es gewesen ist, diesen Eroberungsfeldzug, sondern vielleicht eher ein Zug des Verstehenwollens.
Nora Bossang war das über ihren Gedichtband Kreuzzug mit Hund, der im Surkamp Verlag erschienen ist. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern.
Hast du den Trottel gesehen, der eben ohne auch nur mit der Wimper zu zucken verkehrt herum in die Einbahn? Fuhr. Da steht er jetzt vor einem LKW, dessen Fahrer ihn lauthals verflucht und findet nicht seinen Rückwärtsgang so sehr danach sucht. Das ist ein Bild für mein Leben, wie es war, bevor ich dich traf. Das ist ein Bild für mein Leben, wie es war, bevor ich dich traf.
Mirko Bonnet, 1965 im oberbayerischen Tegernsee geboren, ist im privaten Leben wie auch als Literat ein Tausendsasser. Nach seinem Abitur arbeitete er unter anderem als Taxifahrer, Buchhandelsgehilfe und Redakteur. Und was sein Schreiben betrifft, zeigt er sich zugleich in mehreren Gattungen beheimatet. Neben Romanen wie Der eiskalte Himmel oder Lichter als der Tag umfasst sein Oeuvre zahlreiche Übersetzungen und eben auch Lyrik. In seinem neuen Gedichtband Asche und Wimpern unternimmt er eine Reise durch die innere und äußere Welt, wie unser Kritiker Björn Heyer festgestellt hat.
Inmitten einer Zeit, die zunehmend von Ängsten und Krisen überschattet wird, begibt sich einer wieder auf die Suche. Nach einem sommerlichen Licht im November, nach dem Ausgang aus den Zweifeln, nach dem tönenden Herz in der tiefen Nacht. Ja, der Dichter Mirko Bonnet ringt um das Große und Ganze, wenn er uns voller Freude zuruft:
Öffne das Fenster und dich finden lauter Möglichkeiten.
Das Carpe Diem stimmt den Leser in vielen Gedichten, empfänglich für Frühlingsgärten oder auch die Pracht des ersten Schnees. Für Momente wird man immer wieder einem scheinbar uneingeschränkten Ja zum Dasein gewahr. Ganz so einfach ist es aber dann doch nicht. Denn wo das Schöne wirkt, ist, das wussten schon die Barockdichter, dessen Verfall vorherbestimmt.
Es ist schwer, wenn die Abschiede beginnen, denn alles sagt es, verschwinden müssen, Wiederkehr möglich, doch nie mehr so.
Was genau verdunkelt die Sicht? Zum Beispiel Müll und immer wieder Müll. In dem für den Band Wimpern und Asche titelgebenden Langgedicht beschreibt der 1965 im oberbayerischen Tegernsee geborene Dichter über Seiten hinweg den Strom der Alster. Wo sie sich staut, werden die Verse lang, wo der Kanal schmaler wird, kurz. Und zwischen Uferngehölz und Sandsackbarrikaden wird aus dem Wasser allmählich ein Sprach- und schließlich ein Plastikfluss mit Fischen aus Polyester. Ähnlich tragisch ergeht es der griechischen Insel Symi.
Auf jeder Böschung die Plastikpracht. Weggeschmissen, plattgetreten, liegen gelassen und vergessen. Verpackungen von mal dagewesenem, nur nie zurückgekehrtem. Vor Jahren am Straßenrand abgestellte Wagen, Wracks, ausgeschlachtet, halb verfallen, eingekackt, beschmiert.
Kaum zu glauben, dass an diesem unwirtlichsten aller Orte wieder ein Baum wachsen kann, denn
wild, tief dunkelgrün, wächst die Feige auf Unrat und Müll. Hineingeworfen zu den Fensterlöchern, wie in einen Schacht, in dem verfallen müssen und Leere zusammenfinden und Zeit und Tod vergehen vor lauter Leben.
Spricht aus diesen Versen die ganze Wucht fehlender humaner Verantwortung für die ökologische Balance, so weisen sie auf den in der zeitgenössischen Lyrik gerade aktuellen Diskurs über das Anthropozän hin. Der Mensch nimmt hierin als geophysikalischer Faktor maßgeblichen Einfluss auf die Entwicklung unseres Planeten. Und während manch ein Lyriker schon die Endzeit herbeiredet, steht am Ende dieses Gedichts bezeichnend das Wort Leben. Es ragt wie ein Leuchtturm immer wieder aus den zahlreichen kulturkritischen Miniaturen Bonnets hervor. Zur Geltung kommt es insbesondere dort, wo es vermeintlich verloren gegangen ist. So auch in einem Poem über Stuttgart. Nachdem zu Beginn die Rede von den grauen Betonwänden ist, folgt auf die triste Gegenwart eine lyrische Zeitreise. Zurück in die Epoche Schillers und Hölderlins. Doch
das Gras war dasselbe. Das Grau oben am Himmel. Die Zärtlichkeit, die fehlt, bis du sie spürst. Bis du spürst, du lebst. Sie war dieselbe. Die Abgestorbenheit ist nur Gerede.
Überhaupt gibt Bonnet dem Vergangenen und bisweilen Verschütteten eine Stimme. Seine Lyrik versteht sich als ein Medium der Erinnerung und Vergegenwärtigung. Vielleicht eher auf den zweiten Blick tut sich eine Nähe zu Paul Celans Werk auf. Wird sie im Einzelnen in motivischen Anleihen wie dem Herz, Licht und Mond vernehmbar, so durchdringt Wimpern und Asche insgesamt die Idee des Fortlebens in der Sprache. Bei dem jüdischen Nachkriegsdichter waren es die Opfer des Holocaust, die er in poetischer Evokation wieder auferstehen ließ. Bei Bonnet sind es mitunter verstorbene Poeten wie Guillaume Apollinaire oder historische Persönlichkeiten. Die utopische Praxis der Verlebendigung reicht aber auch in den persönlichen Bereich des Textsubjekts hinein.
Die tot sind gaukeln, die leben träumen, also bin ich gestorben und lebe, wann ich mag. Ich verlange zu lieben, fliege durchs Versäumen, Jahre, Sommer lang an einem Nachmittag.
Das lyrische Ich bäumt sich buchstäblich gegen den Tod auf. Häufiger noch als in ihm selbst äußert sich die Vitalität in einem abwesenden Gegenüber.
Juni-Wärme, Juno-Augenblicke, ich allein und überall du, du der Duft, durch den die Erinnerung dauert.
Das Du ist in den imaginären Dialogen allpräsent. Die programmatisch betitelten Kapitel, ausgewählte Abschiede und Flüge durch Versäumtes, lassen es als ruhenden Kontrapunkt gegenüber einer von Beschleunigung und Entfremdung gekennzeichneten Spätmoderne spürbar werden. Aus der Ansprache heraus entwickelt Bonnet eine selbstbewusste, pathetische Poetik der Hoffnung. Dichtung steht dabei ganz im Zeichen des anfangs erwähnten Möglichkeitssinns. Aus dessen Ringen mit dem Wirklichkeitssinn zieht sein Band seine ganze Energie. Antithesen und Paradoxien offenbaren sich ferner zwischen Innen und Außen. Wie in seinen Prosawerken, beispielsweise dem 2015 erschienenen Erzählungsband Feuerland, begibt sich Bonnet in gleich mehrfacher Hinsicht auf die Reise. Einmal in die Tiefe des Gedächtnisses, woraus er die Vergangenheit heraufbeschwört, und einmal quer über den Globus, von Rouen über Melbourne bis nach New York und Wyoming. Denn jenseits der virtuellen Welt gilt es, das Echte mit all seinen Unwägbarkeiten wieder zu erfahren. So heißt es in dem Gedicht Sommerhaus:
Grüne Spinne baut den Raum, der sie ist, aus ins Ungefähre, wo alles lebt.
Mit einfachen, klaren Worten vermag Bonnets Poesie, genau diesem Ungefähren eine Form zu geben. Seine filigrane Sprachästhetik ist so pointiert, dass schon Andeutungen genügen, um das kaum oder nicht mehr Sichtbare wundervoll vor unserem inneren Auge entstehen zu lassen.
Björn Heyer hat Mirko Bonnets Lyrikband Wimpern und Asche besprochen, der im Schöffling Verlag erschienen ist.
Siehst du den Stein auf der Straße? Der ist klein, schmutzig und schwer. Der liegt dort, weil keiner ihn haben will, aber auch, weil er niemanden stört. Den wird irgendwann einer werfen, gegen wen oder was ist nicht klar. Und der Stein wird das erste Mal fliegen und findet das ganz wunderbar. Das ist ein Bild für mein Leben, wie es war, bevor ich dich traf. Das ist ein Bild für mein Leben, wie es war, bevor ich dich traf.
Der Lyriker Jörg Schieke gehört zu den interessantesten Stimmen der ostdeutschen Dichterszene. Er lebt in Leipzig, arbeitet als Lektor und Kulturjournalist. Regelmäßig, aber in großen Abständen, veröffentlicht er Gedichtbände. 1997 erschien Seemanns Gesten und zuletzt, 2007, das Reisegedicht Countdown. Nun hat Jörg Schieke in der Leipziger Edition Poetenladen ein neues Werk vorgelegt. Antiphonia lautet der Titel, der schon formal auf ein Kompositionsprinzip anspielt. In der Musik nämlich bezeichnen Antiphonien die für Chorwerke oft prägenden Wechselgesänge unterschiedlicher Stimmlagen. Aber Schiekes Antiphonia erobert noch ganz andere lyrische und akustische Erzählwelten, was auch daran liegt, dass es sich um ein Langgedicht handelt. Eine Form, die in der poetischen Moderne ohnehin zentral ist. Denkt man vielleicht an Autorinnen und Autoren wie Ann Cotton, Paulus Böhmer oder Ulf Stolterfoht. Und nicht zu vergessen, einige Schlüsseltexte der Moderne wie T.C. Eliots The Wasteland oder Ezra Pounds Kantos sind Langgedichte. Jetzt also Jörg Schieke, der unseren Kritiker Wolf Schneider durchaus beeindruckt hat.
Was an diesem Text fasziniert, noch ehe man tiefer in seine familiären Zusammenhänge und Hintergründe einsteigt, sind die einprägsamen Formeln und gewitzten Sprachfindungen. Etwa wenn es heißt, die Eltern seien sich in einer nach Lokalkolorit müffelnden Kleinstadt näher gekommen. Oder wenn Kinder hier grundsätzlich nicht geboren, sondern veröffentlicht werden.
Dieser Mann liebte seine Andrea und veröffentlichte mit ihr drei Kinder, Stephanie, Heiner und Katharina, Kat, mit den schön vertrödelten Zöpfen.
So die ersten Zeilen. Bücher werden ja gern als Kinder eines Autors bezeichnet. Hier ist es umgekehrt. Die Kinder sind sozusagen Neuerscheinungen, jede unverwechselbar eigensinnig, wie der Vater gegenüber seiner Frau feststellt.
Die Stirn- und die Wangenpartie hat Katharina von mir. Die stotternden, blassen Fäustchen sind eindeutig deine. Heiner hat sich in den Kopf gesetzt, keinem von uns ähnlich zu sehen. Er lockt den Retriever in eine menschenscheue App. Steffs Humor ist elternunabhängig und herrlich.
Mehr als die knappen lyrischen Formen tendieren Langgedichte zum Erzählerischen. Manche Gedichte laut einer Studie sind verkappte Romane, heißt es denn auch ironisch in Antiphonia. Und je länger und öfter man den Text liest, desto deutlicher nimmt eine Art Familien- und Freundeskreisroman darin Konturen an, ohne sich jedoch ganz zu erschließen. Es entsteht ein lyrisch erzählender Fluss, der nicht auf ein kausal-realistisches Erzählprinzip verpflichtet ist, sondern mäandert, viele Fäden spinnt, ins Traumhafte gleitet, sich Assoziationen hingibt. Wir lesen einen Text mit einer freizügigeren Gangart. Neben der Familie ist das Klassentreffen die entscheidende soziale Institution des Gedichts. Zu den gemeinsam gepflegten Erinnerungen gehört eine zu Schulzeiten gequälte Fledermaus. Ein zentrales, aber ziemlich kryptisches Motiv. Die Fledermaus habe das Talent zur Reflexion. Das heißt, sie orientiert sich mittels reflektierten Ultraschalls. Davon inspiriert ist Heiners Geschäftsidee, das Antiphon. Es handelt sich um eine skurrile Apparatur, die Lärmbelästigung umgehend an die Verursacher zurückschickt. Um eine Anti-Krach-Maßnahme, denn
der Krach der anderen modelliert die vollumfängliche Einsamkeit. Ab sofort regelt das alles das Antiphon. Die Bedienungsanleitung in leichter Sprache. Schirm aufspannen, Gerät einschalten und auf die Lärmquelle richten. Jetzt loopen, duplizieren, komprimieren und zurück an den Absender.
Das Antiphon wird zum Erfolg und Heiners Ein-Mann-Betrieb zur Start-up-Bande, die binnen kurzem die Regeln und Kniffe des Unternehmertums erlernt und satte Gewinne mit dem weltweiten Verkauf des Geräts einfährt. Oder ist dies alles nur ein kompensierender Traum Heiners, der im Leben zu kurz kommt? Literatur ist ja oft auch eine dezente Form der Vergeltung. Das wusste zum Beispiel Thomas Mann sehr genau. Zu dessen archetypischem Familienepos Buddenbrooks schickes Poem kurz hinüberschielt, wenn es heißt, dieses Gedicht handelt vom Niedergang einer Familie. Lyrik, ließe sich sagen, hat immer eine gewisse Antiphonfunktion. Dazu gehört, dass Jörg Schieke Floskeln und Schlüsselworte des heutigen technisierten Alltags aufgreift, um sie mit einem eigenwilligen Dreh zurückzugeben. Etwa, wenn von den Tastenkombinationen indischer Computerspezialisten die Rede ist, so unglaublich fremd wie Ganges-Delfine. Oder wenn die Pubertät als Zeit des hochauflösenden Trotzes definiert wird oder die auf der Basis von Bahncard 25 zur Fernbeziehung Verdammten ihren Auftritt im Zug haben. Oder wenn Jackies heißer rassistischer Körper beschworen wird, in dessen Bann Heiner steht. Was immer das genau heißen mag, die übliche negative Bedeutung des Wortes, das im politischen Diskurs zu einer Diskriminierungssirene geworden ist, wird unterlaufen. Rassistisch klingt hier eher wie ein exotisches Gütesiegel. Und jedenfalls verbindet den dicklichen Heiner mit Jackie eine so langwierige wie unglückliche Liebesgeschichte. Er, der, wie es einmal heißt, seine Erkennungsmelodie noch in keiner Frau hinterlassen hat, bleibt geprägt auf die Jugendliebe wie eine Graugans auf den ersten Eindruck nach dem Schlüpfen. Jackie aber heiratet erst einmal Hakan, der dem Poem eine Istanbuler Familienvorgeschichte einträgt. Heiner bleibt unterdessen in Warteposition. Es gibt eine Zeit nach Hakan.
Jackie war endlich geschieden und feilte an ihrem Mädchennamen. Traurige Liebesgeschichten erkennt man daran, dass letztlich beide Schuld haben. Aus Jugendsünden werden Altersflecken.
Dies ist eine der vielen Prägungen des Gedichts, die sich einprägen. Aus Jugendsünden werden Altersflecken. Nicht Reim und Rhythmus, sondern die Tendenz zur Sentenz sorgt in Antiphonia für lyrische Verdichtung. Hintersinnige Spruchweisheiten, die oft nicht ganz ernst zu nehmen sind, aber nie als platte Kalauer daherkommen. So liest man in den Passagen über Hakan von den Fußballplätzen der Istanbuler Hobbykicker.
Manchmal war das Spielfeld so klein, dass sich die Strafräume in der Mitte des Platzes berührten.
Poesie macht's möglich, dass man einen Fußballplatz mit neuen Augen sieht. Jörg Schieke wurde 1965 in Rostock geboren. Der DDR-Hintergrund mit seinen alltagskulturellen Prägungen scheint in Antiphonia immer wieder durch. Biografische Umbrüche im Zuge der gesellschaftlichen Transformation nach 1989 werden deutlich. Viele der Transformationen des Lebens, die das Langgedicht thematisiert, sind jedoch systemübergreifend gültig. Etwa jene vom Sohn zum Vater eines Sohnes.
Alles, was als Sohn für dich spricht, wendet sich, wenn du selber ein Vater bist, plötzlich gegen dich. Zack. Der Herr Sohn will auf dem Fußboden schlafen. Eine Plastetüte soll ihm fortan die Schulmappe sein. Dabei hat er eine von diesen Stimmen, in denen alle wichtigen Vitamine drin sind. Er könnte Nachwuchssprecher bei einem Jugendsender werden. Könnte die Morningshow moderieren. Wieder und wieder habe ich ihm den Unterschied zwischen einem Spaßpassbild und einem Bewerbungsfoto erläutert.
Das Verwunderliche vieler Lebensmomente ist das Basismaterial für Jörg Schiekes Lyrik. Antiphonia bleibt in manchem rätselhaft, aber man bekommt genug zu fassen bei der Lektüre, um Lust zu haben, über die Rätsel dieses Textes nachzusinnen. Seine verwinkelte Weisheit und sein Humor sind so ungewöhnlich wie erfreulich in der oft verkniffen ernsten deutschen Gegenwartslyrik.
Wolfgang Schneider über das Langgedicht Antiphonia von Jörg Schieke, das im Poetenladen erschienen ist. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Ausgabe von SWR 2 Lesenswert Magazin. Alle Beiträge, aber auch die ganze Sendung können Sie nachhören und nachlesen und zwar auf unserer Homepage swr2.de, in der SWR Mediathek oder der SWR 2 App. Die Musik kam heute von der Band Element of Crime und ihrem neuen Album Schafe, Monster und Mäuse. Für die Technik dieser Sendung war Rudyard Hasel zuständig. Mein Name ist Carsten Otte und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag.
Oben ist da, wo du bist, und unten ist da, wo ich in Gummistiefeln drauf warte, dass alle paar Stunden sich der Himmel einmal um sich selber dreht und irgendwie die Zeit vergeht, die man braucht, um zu begreifen, dass man noch lebt. Und dann geh ich nochmal den Kurfürstendamm entlang, am ersten Sonntag nach dem Weltuntergang.